SWR Kultur Hörbuch.
Der große Schlaf von Raymond Chandler. Es liest Heinz Baumann. Folge 4.
Joe Brody zog die Unterlippe zwischen die Zähne und seine Augenbrauen gingen scharf an den Enden nach unten. Sein ganzes Gesicht wurde scharf und füchsig und tückisch. Die Glocke sang weiter ihr Lied. Auch mir gefiel's nicht. Wenn die Besucher zufällig Eddie Mars und seine Jungs waren, konnten sie mich kalt machen, bloß weil ich hier war. Wenn es die Polizei war, so hatten sie mich am Wickel mit nichts weiter als einem freundlichen Gesicht und vielen guten Worten. Und wenn es ein paar von Brodys Freunden waren, wenn er überhaupt welche hatte, dann waren die womöglich noch schlimmer als er. Der Blonden gefiel's ebenfalls nicht. Sie schnellte in die Höhe und schlug mit einer Hand in die Luft. Die Nervenanspannung machte ihr Gesicht alt und hässlich. Während er mich beobachtete, riss Brody eine kleine Schublade im Schreibtisch auf und holte eine Automatik mit Elfenbeingriff heraus. Er hielt sie der Blonden hin. Sie huschte zu ihm hinüber und nahm sie in eine zitternde Hand. »Setz dich zu ihm«, sagte Brody. »Nimm ihn aufs Korn, tief unten und weg von der Tür. Wenn er sich mausig macht, dann tu, was du nicht lassen kannst. Wir sind noch nicht im Eimer, Baby.« »Oh, Joe«, wimmerte die Blonde. Sie kam auf mich zu und setzte sich neben mich auf den Divan und nahm eine Beinarterie ins Visier. Der Flackerblick in ihren Augen gefiel mir noch weniger. Die Türglocke hörte auf zu musizieren und es folgte ein schnelles, ungeduldiges Pochen auf Holz. Brody steckte seine Hand in die Tasche zu seiner Waffe und ging hinüber zur Tür und öffnete sie mit der linken. Carmen Sternwood drängte ihn zurück in den Raum, indem sie einen kleinen Revolver gegen seine dünnen, braunen Lippen hielt. Brody wich vor ihr zurück, mit malmendem Mund und panisch entsetztem Gesicht. Carmen schloss die Tür hinter sich und blickte weder mich noch Agnes an. Sie pirschte langsam hinter Brody her. Ihre Zunge sah ein wenig zwischen ihren Zähnen hervor. Brody nahm beide Hände aus den Taschen und fuchtelte beschwichtigend mit ihnen herum. Seine Augenbrauen bildeten putzige Kurven und Winkel. Agnes wandte die Waffe von mir weg und schwenkte sie auf Carmen. Ich ließ meine Hand vorschießen und schloss meine Finger fest über ihre Hand und drückte mit dem Daumen auf die Sicherung. Es war bereits gesichert. Ich ließ es dabei. Es gab ein kurzes, stummes Gerangel, dem weder Brody noch Carmen die geringste Beachtung schenkten. Ich hatte die Kanone. Agnes holte tief Atem und zitterte am ganzen Leibe. Carmens Gesicht sah aus wie poliertes Elfenbein und ihr Atem pfiff. Ihre Stimme sagte tonlos, »Ich will meine Bilder, Joe.« Brody schluckte und versuchte zu grinsen. »Klar, Kindchen, klar«, er sagte das mit einer leisen, flachen Stimme, die mit seiner großen Lippe mir gegenüber so wenig zu tun hatte wie ein Roller mit einem Zehntonner. Carmen sagte, »Du hast Geiger erschossen. Ich habe dich gesehen. Ich will meine Bilder.« Brody wurde ganz grün. »Hey, ein Moment, Carmen«, rief ich. Blond Agnes erwachte mit einem Ruck zu neuem Leben. Sie duckte ihren Kopf und grub ihre Zähne in meine rechte Hand. Ich grunzte und schüttelte sie ab. »Hör zu, Kindchen«, sagte Brody, »hör einen Moment zu.« Die Blonde spuckte mich an und warf sich auf mein Bein und versuchte da hineinzubeißen. Ich haute ihr mit der Pistole auf den Kopf, nicht sehr hart, und versuchte aufzustehen. Sie rollte an meinen Beinen hinunter und umschlang sie mit ihren Armen. Ich fiel zurück auf den Divan. Die Blonde war kräftig, aus ihrer Liebe oder wahnwitziger Angst oder aus einer Mischung von beidem. Vielleicht war sie überhaupt kräftig. Brody grapschte nach dem kleinen Revolver, der so dicht vor seinem Gesicht war. Er griff fehl. Die Waffe machte ein scharfes Klopfgeräusch, das nicht sehr laut war. Die Kugel zerbrach Glas in einem der halboffenen Fenster. Brody stöhnte entsetzlich und fiel auf den Boden und riss Carmens Füße unter ihr weg. Sie purzelte hin und der kleine Revolver schlitterte weg in eine Ecke. Brody sprang auf die Knie und griff nach seiner Tasche. Ich schlug Agnes auf den Kopf, diesmal weniger feinfühlig, stieß sie von meinem Fuß und stand auf. Brody ließ seine Augen zu mir wieseln. Ich zeigte ihm die Automatik. Er gab's auf, seine Hand in die Tasche zu kriegen. »Um Himmels Willen«, winselte er, »Sie soll mich nicht umbringen.« Ich begann zu lachen. Ich konnte mich nicht beherrschen und lachte wie ein Cretin. Blott Agnes saß auf dem Fußboden, die Hände platt auf dem Teppich, mit weit offenem Mund und einer Strähne metallisch blonden Haars über ihrem rechten Auge. Carmen krabbelte auf Händen und Knien, ihr Atem pfiff immer noch. Das Metall ihres kleinen Revolvers blitzte in der Ecke vor der Wandleiste. Sie kroch beharrlich darauf zu. Ich winkte Brody mit meinem Anteil am Waffensortiment und sagte, »Stehen Sie auf, es ist Ihnen nichts passiert.« Ich machte einen Schritt an dem kriechenden Mädchen vorbei und hob die Waffe auf. Sie sah mich an und begann zu kichern. Ich steckte ihre Waffe ein und gab ihr einen Klaps aufs Hinterteil. »Hoch, Engelchen, Sie sehen ja wie ein Pekinese aus.« Ich ging zu Brody hinüber und setzte ihm die Automatik aufs Zwerchfell und langte seinen Colt aus seiner Seitentasche. Ich hatte nun alle Waffen, die im Spiel gewesen waren. Ich stopfte sie in meine Taschen und hielt ihm die Hand hin. »Her damit!« Er nickte und leckte sich die Lippen, seine Augen waren noch immer verstört. Er holte einen dicken Umschlag aus seiner Brusttasche und gab ihn mir. Im Umschlag befanden sich eine entwickelte Platte und 5 glänzende Kopien. »Sind das wirklich alle?« Er nickte noch einmal. Ich steckte den Umschlag in meine eigene Brusttasche und wandte mich ab. Agnes saß wieder auf dem Divan und glättete ihr Haar. Ihre Augen zerfraßen Carmen mit einem grünen Destillat von Hass. Carmen war ebenfalls auf den Füßen und kam auf mich zu mit ausgestreckter Hand, noch immer kichernd und pfeifenden Atems. Ein bisschen Spucke rann von ihren Mundwinkeln. Ihre kleinen weißen Zähne blitzten dicht an ihren Lippen. »Kann ich sie jetzt haben?« fragte sie mich mit einem schüchternen Lächeln. »Ich heb sie für Sie auf. Gehen Sie heim.« »Heim?« Ich ging zur Tür und sah hinaus. Die kühle Abendluft wehte friedlich durch den Korridor. Keine erregten Nachbarn hingen aus ihren Türen. Eine kleine Pistole war losgegangen und hatte eine Fensterscheibe zerschlagen, aber solche Geräusche bedeuten nicht mehr viel. Ich hielt die Tür auf, nickte Carmen zu. Sie kam mit einem unsicheren Lächeln näher. »Gehen Sie heim und warten Sie dort auf mich«, sagte ich besänftigend. Sie hielt ihren Daumen hoch, dann nickte sie und schlüpfte an mir vorüber in den Gang. Sie berührte im Vorbeigehen meine Wange mit ihren Fingern. »Sie passen doch auf Carmen auf, nicht wahr?«, sagte sie. »Wird gemacht. Sie sind klasse.« »Was Sie sehen, ist noch gar nichts«, sagte ich. »Ich habe ein tanzendes Bali-Mädchen auf dem rechten Schenkel tätowiert.« Ihre Augen wurden rund, sie sagte, »Sieh schlimmer« und drohte mir mit dem Finger. Dann wisperte sie, »Kann ich meinen Revolver haben?« »Jetzt nicht, später, ich bringe ihn mit.« Sie fasste mich plötzlich um den Hals und küsste mich auf den Mund. »Ich mag Sie leiden«, sagte sie. »Carmen mag Sie riesig gern.« Dann lief sie munter wie ein Spatz den Korridor hinunter, winkte mir von der Treppe herzu und rannte die Stufen hinunter und mir aus den Augen. Ich ging zurück in Brodys Wohnung. Ich ging hinüber zum halboffenen Fenster und sah mir die zerbrochene kleine Scheibe in der oberen Hälfte an. Die Kugel aus Carmens Revolver hatte das Glas wie ein Schlag zerschmettert. Sie hatte kein Loch gemacht. Ein kleines Loch war im Verputz und ein scharfes Auge musste es rasch genug finden. Ich zog den Vorhang über die zerbrochene Scheibe und holte Carmens Revolver aus der Tasche. Es war ein Banker Special, Kaliber 22, Hohlspitzgeschoss. Er hatte einen Perlmuttgriff und auf einer kleinen, runden Silberplatte im Kolben war eingraviert »Carmen von Owen«. Sie machte einfach jeden zum Trottel. Ich steckte den Revolver wieder in die Tasche und setzte mich neben Brody und starrte in seine tristen, braunen Augen. Eine Minute verstrich. Die Blonde renovierte mit Hilfe eines Taschenspiegels ihr Gesicht. Brody fummelte mit einer Zigarette herum und hechelte. »Zufrieden?« »Soweit schon.« »Warum haben Sie sich Mrs. Regan gegrapscht und nicht den alten Herrn?« »Den alten hatte ich schon mal am Wickel, vor circa 6-7 Monaten. Ich dachte mir, er würde vielleicht so sauer, dass er zur Polizei liefe.« »Wie kamen Sie darauf, dass Mrs. Regan ihm nichts erzählen würde?« Er dachte einigermaßen sorgfältig darüber nach, während er seine Zigarette rauchte und sein Blick auf meinem Gesicht ruhte. Endlich sagte er, »Wie gut kennen Sie sie?« »Ich habe sie zweimal gesehen.« »Sie müssen sie sehr viel besser kennen, wenn Sie es sich leisten können, sie mit so einem Foto unter Druck zu setzen.« »Sie kommt ganz schön herum. Ich kann mir denken, dass sie ein paar schwache Punkte hat, von denen der Alte nichts wissen darf. Und ich denke mir, dass sie leicht 5 Riesen locker machen kann.« »Ein bisschen schwach«, sagte ich. »Aber geschenkt. Sie sind pleite, hm?« »Ich warte schon seit einem Monat darauf, dass mein letzter Cent endlich hackt.« »Wovon leben Sie eigentlich?« »Versicherung. Ich habe meinen Schreibtisch in Postwalkins Büro, im Fullweiderhaus, Western und Santa Monica.« »Wenn Sie was machen, dann richtig, wie?« »Die Bücher, sind Sie hier in der Wohnung?« Er schnappte die Zähne zu und wehrte mit seiner braunen Hand ab. Sein Selbstvertrauen kehrte allmählich zurück. »Teufel, nein. Gelagert. Sie haben sie erst hierher bringen lassen und gleich darauf haben Sie die Leute von dem Lagerhaus wieder abgeholt?« »Klar. Oder sollte ich Sie aus Geigers Laden abholen lassen?« »Sie sind smart«, sagte ich bewundert. »Haben Sie momentan irgendwas Belastendes in der Bude hier?« Er sah wieder betrübt aus. Er schüttelte heftig den Kopf. »Das ist fein«, sagte ich ihm. Ich sah hinüber zu Agnes. Sie war mit ihrem Gesicht fertig und starrte auf die Wand mit leeren Augen und nur halbem Gehör. Ihr Gesicht zeigte die Schläfrigkeit, wie sie Stress und Schock nach der ersten Reaktion auslösen. Brody zwinkerte nervös. »Nun? Wie sind Sie an das Foto gekommen?« Er knurrte. »Hören Sie zu. Sie haben bekommen, was Sie wollten, und zwar ziemlich billig. Sie haben gute, saubere Arbeit geleistet. Also können Sie es jetzt weiter an Ihren Obermotz verhökern. Ich bin sauber. Ich weiß von keinem Foto. Stimmt's, Agnes?« Die Blonde öffnete ihre Augen und sah ihn mit vagem, aber nicht eben ehrerbietigem Grübeln an. »Ein halbsmarter Junge«, sagte sie mit einem müden Schniefer. »Solche Nieten habe ich schon immer gezogen. Niemals einen, der mal richtig rundherum smart ist. Kein einziges Mal.« Ich feixte sie an. »Habe ich Ihrem Kopf sehr weh getan?« »Sie sind genau wie jeder andere Mann, den ich kenne.« Ich sah wieder auf Brody. Er zerquetschte seine Zigarette zwischen den zuckenden Fingern. Seine Hand schien ein bisschen zu zittern. Sein braunes Pokergesicht war noch glatt. »Wir müssen uns gemeinsam auf eine Geschichte festlegen«, sagte ich. »Zum Beispiel, dass Carmen nicht hier war. Das ist sehr wichtig. Sie ist nicht hier gewesen. Das war nur eine Vision, die sie hatten.« »Huh«, höhnte Brody. »Wenn du es sagst, Kumpel, und wenn...« Er streckte seine Hand aus mit dem Teller nach oben und bog die Finger und rollte den Daumen zart gegen Zeige und Mittelfinger. Ich nickte. »Wir werden sehen. Vielleicht fällt eine kleine Spende ab. Mit Riesen dürfen Sie allerdings nicht rechnen. Woher haben Sie also das Bild?« »Es hat mir einer gegeben.« »Mhm. Einer, dem Sie zufällig auf der Straße begegnet sind, den Sie nicht wiedererkennen würden, den Sie nie zuvor gesehen haben.« Brody gähnte. »Es ist ihm aus der Tasche gefallen«, sagte er. »Mhm. Haben Sie ein Alibi für letzte Nacht, Pokerface?« »Klar. Ich war genau hier. Agnes war bei mir. Richtig, Agnes?« »Sie tun mir allmählich schon wieder leid«, sagte ich. Seine Augen zuckten weit auf und sein Mund hing schlaff herunter. Seine Zigarette fiel ihm fast von der Unterlippe. »Ich denke, Sie sind smart. Und dabei sind Sie so gottverdammt dämlich«, sagte ich ihm. »Selbst wenn Sie nicht ins Kämmerchen von Quentin abtanzen, haben Sie bald eine trübsinnige, lange, einsame Zeit vor sich.« Seine Zigarette zuckte und tropfte ihm Asche auf die Weste. »Wenn man sich so vorstellt, wie smart Sie sind«, sagte ich. »Schießen Sie in den Wind«, knurrte er plötzlich. »Verduften Sie. Ich habe genug von Ihrem Stuss. Hauen Sie bloß ab.« »Okay.« Ich stand auf und ging hinüber zum großen Eichenschreibtisch und nahm seine zwei Kanonen aus meinen Taschen, legte eine neben die andere auf die Schreibunterlage, sodass die Läufe genau parallel ausgerichtet waren. Ich griff meinen Hut vorm Divan vom Boden und ging auf die Tür zu. Brody rief, »Hey!« Ich drehte mich um und wartete. Seine Zigarette schuckelte wie eine Puppe auf einer Sprungfeder. »Doch alles ausgebügelt, oder?« fragte er. »Aber klar, das ist ein freies Land hier. Sie dürfen auch in den Knast, wenn Sie es unbedingt wollen. Das heißt, wenn Sie das Bürgerrecht haben. Haben Sie das Bürgerrecht?« Er starrte mich bloß an und schuckelte mit der Zigarette. Die blonde Agnes wandte langsam den Kopf und starrte mich gleichfalls an. Ihre Blicke enthielten so ziemlich die gleiche Mischung von Verschlagenheit, Skepsis und ohnmächtiger Wut. Agnes griff mit ihren silbernen Nägeln jäh nach oben und rupfte ein Haar aus ihrem Kopf und zerriss es mit einem bösen Ruck zwischen ihren Fingern. Brody sagte verkniffen, »Gehen Sie lieber nicht zu den Bullen, Kumpel. Nicht, wenn Sie für die Sternwoods arbeiten. Ich weiß eine Menge über diese Familie. Sie haben Ihre Bilder und jeder hält die Klappe. Also gehen Sie los, Ihren Kram verhökern.« »Jetzt machen Sie mal einen Punkt«, sagte ich. »Sie sagen mir, ich soll verschwinden. Ich bin schon fast draußen. Sie blöken mir nach und ich bleibe stehen. Und jetzt mache ich mich wieder auf die Socken. Wie hätten Sie es denn nun gerne?« »Sie haben nichts gegen mich in der Hand«, sagte Brody. »Nur zwei Morde. Kleine Fische in Ihren Kreisen.« Er fuhr nicht höher als einen Zoll, aber es sah nach mehr aus. Die weiße Hornhaut wurde rings um die tabakfarbene Iris seiner Augen sichtbar. Die braune Haut seines Gesichts verfärbte sich im Lampenlicht ins Grünliche. Blond Agnes stieß einen leise klagenden Tierlaut aus und grub ihren Kopf in ein Kissen am Divanende. Ich stand da und bewunderte die lange Linie ihrer Schenkel. Brody befeuchtete langsam seine Lippen und sagte, »Setzen Sie sich hin, Kollege. Vielleicht habe ich doch noch was für Sie. Was soll dieser Quatsch mit den zwei Morden?« Ich lehnte mich gegen die Tür. »Wo waren Sie gestern Abend gegen 7:30 Uhr, Joe?« Sein Mund verzog sich mürrisch und er starrte auf den Boden. »Ich habe einen Kerl beobachtet. Einen Kerl, der sich eine prima Masche aufgetan hat, und ich dachte, er könnte vielleicht einen Partner brauchen. Geiger. Ich habe ihn beobachtet, um zu sehen, was für dicke Beziehungen er hat. Er muss Freunde haben, dachte ich mir, denn sonst könnte er ja nicht so offen vorgehen, wie er es tut. Aber Sie kommen nicht zu ihm ins Haus, nur Damen.« »Sie haben eben nicht gut genug beobachtet«, sagte ich. »Weiter. Letzte Nacht bin ich auf der Straße unterhalb von Geigers Haus. Es regnet in Strömen und ich hocke eingeigelt in meinem Coupé und sehe keinen Fatz. Vor Geigers Haus steht ein Wagen und ein anderer Wagen steht ein Stückchen weiter oben. Deshalb bleibe ich unten. Da unten parkt aber auch ein großer Buick. Und nach einer Weile gehe ich mal hinüber und stecke die Nase rein. Er ist auf Vivian Riegen zugelassen. Da nichts passiert, ziehe ich wieder Leine. Das wär's.« Er schwenkte seine Zigarette. Seine Augen krabbelten auf und ab über mein Gesicht. »Könnte sein«, sage ich. »Eine Ahnung, wo der Buick jetzt ist?« »Woher sollte ich?« »Beim Sheriff, in der Garage. Sie haben ihn heute Morgen 12 Fuß tief aus dem Wasser am Fischbier von Lido hochgeliftet. Es war ein Toter drin. Er hat eins auf die Rübe bekommen und der Wagen ist mit der Schnauze übers Pierende und die Handbremse war angezogen.« Brody atmete schwer. Einer seiner Füße klopfte unruhig auf den Boden. »Himmel, Mensch, das können Sie mir doch nicht anhängen«, sagte er heiser. »Warum nicht?« Nach ihren Worten stand dieser Buick unten hinter Geigers Haus. Mrs. Regan hat ihn aber nicht gefahren. Ihr Chauffeur, ein Junge namens Owen Taylor, hat ihn gefahren. Er ist rübergefahren zu Geiger, um ihn zur Rede zu stellen, weil nämlich Owen Taylor auf Carmen scharf war und es gar nicht mochte, welche Spielchen Geiger mit ihr spielte. Er ist mit einem Brecheisen und einer Kanone hinten rein und hat Geiger dabei erwischt, wie er gerade von einer Carmen ohne was an ein Foto machte. Dabei ging seine Kanone los, wie das Dinger eben so tun, und Geiger fiel tot um und Owen rannte weg, aber nicht ohne das Negativ von dem Foto, das Geiger gerade gemacht hatte. Also rannten sie hinter ihm her und nahmen ihm das Foto weg. Wie sonst wären sie wohl drangekommen? Brody leckte sich die Lippen. »Ah ja«, sagte er, »aber deshalb lege ich ihn doch nicht um.« »Klar, ich habe die Schüsse gehört und diesen Mörder gesehen, wie er die Hintertreppe runtergewetzt und rein in den Buick und ab geht die Post. Ich hinter ihm her.« Er fährt den Canyon runter und dann nach Westen auf den Sunset. Hinter Beverly Hills kommt er von der Piste ab und muss anhalten. Und ich tauche auf und spiele den Bullen. Er hat eine Kanone, aber schlechte Nerven. Und ich brate ihm eins über. Dann sehe ich seine Sachen durch und entdecke, wer er ist und klemme mir seine Kassette, nur so aus purer Neugier. Ich überlege noch, worum es hier eigentlich geht und schwitze mir den Kragen nass, als er urplötzlich zu sich kommt und mich aus dem Wagen schubst. Sobald ich wieder beieinander bin, ist er schon außer Sicht. Das war das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. »Woher wussten Sie, dass es Geiger war, den er erschossen hat?«, fragte ich barsch. Brody zuckte die Achseln. »Ich nehme es an, aber ich kann mich auch irren. Nachdem ich die Platte entwickelt hatte und sah, was drauf war, war ich mir so ziemlich sicher. Und als Geiger heute Morgen nicht in seinen Laden kam und auch nicht ans Telefon ging, war ich mir ganz sicher. Also dachte ich mir, das wäre eine gute Gelegenheit, seine Bücher fortzuschaffen und bei den Sternwoods ganz auf die Schnelle ein bisschen Reisegeld abzuheben und für eine Weile unterzutauchen.« Ich nickte. »Das klingt einleuchtend. Vielleicht haben Sie wirklich keinen ermordet.« »Wo haben Sie Geigers Leiche versteckt?« Er zog seine Augenbrauen in die Höhe, dann grinste er. »Nix, nix. Nix zu wollen. Glauben Sie etwa, ich wäre dorthin zurück und hätte ihn mir auf den Hals geladen, wo doch jeden Moment etliche Wagenladungen voll Polente mit Karacho um die Ecke hätten kommen können? Nix.« »Jemand hat die Leiche versteckt«, sagte ich. Brody zuckte die Achseln. Das Grinsen blieb auf seinem Gesicht. Er glaubte mir nicht. Während er mir immer noch nicht glaubte, fing die Türglocke wieder an zu läuten. Brody stand abrupt auf, seine Augen wurden hart. Er sah hinüber zu seinen Waffen auf dem Schreibtisch. »Die ist ja schon wieder da«, knurrte er. »Wenn sie es ist, so ohne ihre Kanone«, tröstete ich ihn. »Haben Sie keine Freundinnen weiter?« »Höchstens eine«, brummte er. »Ich habe genug von diesem Miezekätzchenspiel.« Er marschierte zum Schreibtisch und nahm den Colt. Er hielt ihn an seine Seite nach unten und ging zur Tür. Er legte seine linke auf den Knopf und drehte ihn und öffnete die Tür einen Spalt breit und lehnte sich in die Öffnung, den Revolver dicht am Oberschenkel. Eine Stimme sagte, »Brody?« Brody sagte etwas, das ich nicht hören konnte. Die zwei schnellen Erwiderungen klangen dumpf. Die Waffe musste fest an Brodys Körper gepresst worden sein. Er kippte nach vorn gegen die Tür und das Gewicht seines Körpers haute sie mit einem Knall zu. Er glitt am Holz hinunter. Seine Füße schoben den Teppich hinter ihm weg, seine linke Hand fiel vom Türknopf und der Arm schlug mit einem Bums zu Boden. Sein Kopf war gegen die Tür gepresst. Er regte sich nicht. Der Colt hing in seiner Rechten. Ich sprang durchs Zimmer und rollte ihn weit genug weg, dass ich die Tür etwas öffnen und mich durchzwängen konnte. Eine Frau linste aus einer schräg gegenüberliegenden Tür. Ihr Gesicht war voll Panik und sie wies mit einer klauenartigen Hand den Korridor hinab. Ich hetzte den Gang hinunter und hörte Schritte, die Fliesenstufen hinabpolterten, und lief hinter ihnen her. In der Halle unten ging die Haustür sanft zu und rennende Füße klapperten draußen auf dem Pflaster. Ich schaffte die Tür, bevor sie einschnappte, riss sie wieder auf und schoss hinaus. Eine große, hutlose Gestalt in einer Lederweste rannte quer über die Straße zwischen die geparkten Wagen. Die Gestalt drehte sich um und spritzte Flammen. Zwei schwere Hämmer schlugen in den Mauerputz neben mir. Die Gestalt rannte weiter, schlüpfte zwischen zwei Wagen, verschwand. Ein Mann tauchte neben mir auf und fragte, »Was los?« »Kleine Schießerei«, sagte ich. »Himmel!« Er verdrückte sich ins Apartmenthaus. Ich ging schnell den Bürgersteig hinunter zu meinem Wagen und stieg ein und startete. Ich steuerte ihn aus der Lücke und fuhr Hügel ab, nicht schnell. Kein anderer Wagen fuhr auf der anderen Straßenseite an. Ich meinte, Schritte zu hören, war aber nicht sicher. Ich fuhr anderthalb Block bergan, wendete an der Kreuzung und ging in den Rückwärtsgang. Ein gedämpftes Pfeifen drang mir vom Bürgersteig schwach entgegen. Dann Schritte. Ich hielt neben der Parkreihe und huschte zwischen zwei Wagen und ging tief in die Hocke. Ich holte Carmens kleinen Revolver aus der Tasche. Der Klang der Schritte wurde lauter und das Pfeifen ging munter weiter. Einen Moment später tauchte die Weste auf. Ich trat zwischen den beiden Wagen heraus und sagte, »Hast du mal Feuer, Freund?« Der Junge fuhr zu mir herum und seine rechte fuhr nach oben, um unter die Weste zu greifen. Seine Augen schimmerten feucht im Glanz der runden Straßenlampen. Feuchte, dunkle Augen in Form von Mandeln und ein blasses, hübsches Gesicht mit welligem, schwarzem Haar, das in zwei Spitzen tief in die Stirn gewachsen war. Ein sehr hübscher Junge, tatsächlich, dieser Junge aus Geigersladen. Er stand da und sah mich schweigend an, seine Rechte dicht an der Weste, aber noch nicht drin. Der kleine Revolver an meiner Seite zeigte nach unten. »Diese Tunte muss dir ja sehr am Herzen gelegen haben«, sagte ich. »Leck mich«, sagte der Junge sanft und stand reglos zwischen den geparkten Wagen und der 5 Fuß hohen Mauer an der Innenkante des Bürgersteigs. Eine Sirene greinte von fern und näherte sich den langen Berg herauf. Der Kopf des Jungen zuckte herum, ihrem Geräusch entgegen. Ich trat dicht an ihn heran und drückte meine Kanone in seine Weste. »Ich oder die Bullen?«, fragte ich ihn. Sein Kopf rollte etwas zur Seite, als ob ich ihm ins Gesicht geschlagen hätte. »Wer sind Sie?«, sagte er. »Freund von Geiger. Lassen Sie mich los, Sie Dreckskerl.« »Das hier ist ein kleiner Revolver, Jungchen. Ich kann dir damit eine Ladung durch den Bauchnabel verpassen, dass du 3 Monate brauchst, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber auf die Beine kommst du wieder, damit du oben in Quentin in die hübsche neue Gaskammer spazieren kannst.« Er sagte, »Leck mich.« Seine Hand fuhr in die Weste. Ich drückte stärker gegen seinen Bauch. Er gab einen langen, sanften Seufzer von sich, nahm seine Hand von der Weste und ließ sie schlaff herunterfallen. Seine breiten Schultern sackten ein. »Was wollen Sie?« flüsterte er. Ich langte in seine Weste und zog die Automatik heraus. »Steige in meinen Wagen, Jungchen.« Er schritt an mir vorbei und ich dicht hinter ihm her. Er stieg in den Wagen. »Ans Steuer, Jungchen, du fährst.« Er rutschte hinters Steuer und ich setzte mich neben ihn. Ich sagte, »Lass den Peterwagen erstmal den Berg hinauf. Die denken sicher, wir sind an die Seite gefahren, als wir die Sirene hörten. Dann wendest du bergab und wir fahren heim.« Ich steckte Carmens Revolver weg und lehnte die Automatik gegen die Rippen des Jungen. Ich sah rückwärts durchs Fenster. Das Sirenengeheul war jetzt sehr laut. 2 rote Lichter schwollen an in der Mitte der Straße. Sie wurden größer und verschmolzen in eins und der Wagen raste in einem wilden Schallwirbel vorbei. »Auf geht's«, sagte ich. Der Junge wendete und fuhr Hügel ab. »Wir fahren nach Hause«, sagte ich, »nach Laverne Terrace.« Seine glatten Lippen zuckten. Er bog nach Westen auf die Franklin. »Du bist mir ein schöner Einfallspinsel. Wie heißt du?«
»Carol Landgreen«, sagte er leblos.
»Du hast den falschen Kerl erschossen, Carol. Joe Brody hat deine Tunte nicht tot gemacht.« Er sagte mir 4 Worte und fuhr immer weiter. Ein zur Hälfte geschrumpfter Mond leuchtete durch einen Dunstring zwischen den hohen Ästen der Eukalyptusbäume von Laverne Terrace. Von einem Haus tief unten am Hang her klang laut ein Radio. Der Junge lenkte den Wagen zur Buchsbaumhecke vor Geigers Haus, murkste den Motor ab und saß starr vor sich hinsehend, mit beiden Händen am Steuer. Durch Geigers Hecke schien kein Licht. Ich sagte, »Jemand daheim, Sohnemann? Das müssten Sie doch wissen.« »Woher soll ich das wissen?« »Leck mich.« »So kann man sich leicht falsche Zähne holen.« Er zeigte mir seine mit verkniffenem Grinsen, kickte dann die Tür auf und stieg aus. Ich machte mich hinter ihm her. Er stand mit den Fäusten auf den Hüften und sah schweigend über die Hecke zum Haus hin. »Also los«, sagte ich. »Du hast einen Schlüssel, lass uns reingehen.«
»Wer sagt, dass ich einen Schlüssel habe?«
»Lass den Quatsch, Sohnemann. Die Tunte hat dir einen gegeben. Du hast ein prima sauberes Herrenzimmer da drin. Er hat dich rausgeschmissen und ist abgeschlossen, wenn er Damenbesuch bekam. Er war wie Cäsar. Für die Frauen ein Mann und für die Männer eine Frau. Meinst du, ich kenne mich nicht aus bei Brüdern wie euch beiden?« Ich hielt noch immer seine Automatik mehr oder weniger auf ihn gerichtet, aber er versuchte trotzdem einen Schwinger. Er traf mich voll aufs Kinn. Ich trat schnell genug zurück, um nicht zu fallen, aber ich hatte doch einen ziemlichen Schlag weg. Es sollte ein harter Schlag sein, doch so ein Bubi hat eben kein Eisen in den Knochen, egal wie er aussieht. Ich schmiss dem Jungen die Kanone vor die Füße und sagte, »Vielleicht kannst du die brauchen?« Er bückte sich danach wie ein geölter Blitz. Es war nichts Langsames in seinen Bewegungen. Ich hieb ihm eine seitlich in den Hals. Er kippte um und grapschte dabei nach der Pistole, ohne sie zu fassen. Ich hob sie wieder auf und warf sie in den Wagen. Der Junge kam auf allen Vieren hoch und schielte mit weit aufgerissenen Augen. Er hustete und schüttelte den Kopf. »Du willst doch gar nicht kämpfen«, sagte ich ihm. »Du verschenkst zu viel an Gewicht.« Aber er wollte kämpfen. Er schoss auf mich zu wie ein Flugzeug vom Katapult und fasste mit einem Köpfer nach meinen Knien. Ich trat zur Seite und langte nach seinem Hals und nahm ihn in den Schwitzkasten. Er scharrte wie wild im Dreck und kam gerade genug auf die Füße, um mit seinen Händen dahin zu kommen, wo es wehtat. Ich wälzte ihn rum und hievte ihn etwas höher.
Ich griff mit meiner linken mein rechtes Handgelenk und schob meinen rechten Hüftknochen in ihn rein und hatte für einen Moment unsere Gewichte austariert. Es sah aus, als hingen wir im dunstigen Mondlicht, zwei groteske Geschöpfe, deren Füße auf dem Boden scharrten und deren Atem vor Anstrengung keuchte. Ich hatte jetzt meinen rechten Unterarm an seiner Gurgel mit der Kraft von beiden Armen drin. Seine Füße begannen wie irre zu kratzen, aber er keuchte nicht mehr. Ich hatte ihn in der Mangel. Sein linker Fuß spreizte sich nach einer Seite ab, das Knie wurde schlaff. Ich behielt ihn noch eine halbe Minute im Griff. Er sackte in meinen Armen zusammen, ein enormes Gewicht, das ich kaum halten konnte. Dann ließ ich ihn los. Er plumpste mir vor die Füße, völlig hinüber. Ich ging zum Wagen und holte mir ein paar Handschellen aus dem Handschuhfach und drehte ihm die Handgelenke auf den Rücken und schnappte die Eisen zu. Ich hob ihn in den Achselhöhlen hoch und schleifte ihn mit Mühe hinter die Hecke und außer Sicht zur Straße hin. Ich ging zum Wagen zurück und fuhr ihn 100 Fuß den Berg hinauf und schloss ab. Er war noch bewusstlos, als ich zurückkam. Ich schloss die Tür auf, zog ihn ins Haus, machte die Tür zu. Jetzt fing er an zu keuchen. Ich knipste eine Lampe an. Seine Augenlider flatterten und langsam stellte sich sein Blick auf mich ein. Ich beugte mich nieder, außer Reichweite seiner Knie, und sagte, »Halt still, sonst kriegst du die gleiche Tracht nochmal und besser. Bleib schön still liegen und halt die Luft an. Halt sie an, bis es nicht länger geht. Und wenn du dir dann sagst, dass du Luft holen musst und dass du schon blau im Gesicht bist, dass sie die Augäpfel rausquellen und dass du unbedingt sofort Luft holen musst, dann stell dir vor, dass du angeschnallt in dem Stuhl in der sauberen kleinen Gaskammer oben in St. Quentin sitzt und dass die Luft, die du holen sollst, obwohl du sie doch um Himmels Willen gar nicht holen willst, überhaupt keine Luft, sondern Cyaniddampf ist. Und sowas nennt man heutzutage in unserem Staat humane Hinrichtung.« »Leck mich«, sagte er mit einem sanften, wunden Seufzer. »Du wirst schon noch den Mund aufmachen, Bruder. Täusch dich da bloß nicht. Und du wirst nur das sagen, was wir wollen, und kein Wort, das wir nicht wollen. Leck mich. Sag das nochmal, und ich leg dir ein Kissen unter den Kopf.« Er verzog den Mund. Ich ließ ihn auf dem Boden liegen mit zusammengekoppelten Handgelenken auf dem Rücken und einer Wange platt auf dem Teppich und einem tierischen Glanz in dem einen sichtbaren Auge. Ich machte eine weitere Lampe an und trat in die Diele hinter dem Wohnzimmer. Geigers Schlafzimmer schien unberührt. Ich öffnete die jetzt nicht verschlossene Tür des Schlafzimmers gegenüber. Ein schwach flackerndes Licht war im Raum und der Duft von Sandelholz. Die Aschenkegel zweier Räucherkerzen standen nebeneinander auf einem kleinen Messingtablett auf der Kommode. Das Licht kam von den zwei hohen schwarzen Kerzen in den Leuchtern. Sie standen auf geradlinigen Stühlen zu beiden Seiten des Bettes. Geiger lag auf dem Bett. Die zwei fehlenden Streifen chinesischer Stickerei bildeten ein St. Andreaskreuz auf der Mitte seines Körpers und verbargen so das blutverschmierte Vorderteil seiner chinesischen Jacke. Unterhalb des Kreuzes lagen steif und gerade seine Beine im schwarzen Pyjama. Seine Füße steckten in den Pantoffeln mit dicken weißen Filzsohlen. Oberhalb des Kreuzes waren seine Arme an den Handgelenken übereinander geschlagen und die Hände lagen flach an den Schultern, die Handflächen nach unten, die Finger dicht aneinander und gerade ausgestreckt. Sein Mund war geschlossen. Das Charlie-Chan-Bärtchen schien so unwirklich wie ein Toupet. Seine breite Nase war zusammengekniffen und weiß. Seine Augen waren fast geschlossen, aber nicht ganz. Der schwache Glanz seines Glasauges fing das Licht ein und blinkte mir zu. Ich rührte ihn nicht an. Ich ging nicht sehr nah an ihn heran. Er musste kalt sein wie Eis und steif wie ein Brett. Die schwarzen Kerzen flackerten in der Zugluft der offenen Tür. Tropfen schwarzen Wachses rannen an ihren Seiten herab. Die Luft im Zimmer war ekelhaft und unwirklich. Ich ging hinaus und machte die Tür zu und ging zurück zum Wohnzimmer. Der Junge hatte sich nicht gerührt. Ich stand still und horchte nach Sirenen. Die Frage war nur, wie schnell Agnes plauderte und was sie sagte. Wenn sie etwas über Geiger verlauten ließe, müsste die Polizei jeden Augenblick hier sein. Aber vielleicht redete sie auch stundenlang nicht. Vielleicht hatte sie sich sogar aus dem Staub gemacht. Ich blickte auf den Jungen hinunter. »Willst du dich aufsetzen, Sohnemann?« Er schloss die Augen und tat so, als schliefe er gerade ein. Ich ging hinüber zum Schreibtisch und schaufelte mir das maulbeerfarbene Telefon hoch und wählte Bernie Olds Büro. Er war da. »Hier ist Marlowe«, sagte ich. »Haben Ihre Jungs heute Morgen einen Revolver bei Owen Taylor gefunden?« Ich konnte hören, wie er sich räusperte, und dann konnte ich hören, wie er das Staunen aus seiner Stimme herauszuhalten versuchte. »Das fiele wohl unter die Rubrik geheime Polizeisache«, sagte er. »Wenn ja, Dann waren 3 leere Hülsen drin. Woher zum Henker wissen Sie das? Fragte Oles ruhig. Kommen Sie rüber nach 7244 Laverne Terrace beim Laurel Canyon Boulevard. Ich zeige Ihnen, wo die Kugeln sitzen. Nur so, hä? Nur so. Oles sagte, gucken Sie aus dem Fenster, damit Sie mich um die Ecke biegen sehen. Ich dachte schon, Sie wollten mir was verbergen. Verbergen ist nicht das richtige Wort, sagte ich. Oles stand da und blickte auf den Jungen hinab. Der Junge saß auf der Couch, seitwärts gegen die Wand gelehnt. Oles blickte ihn stumm an. Seine blassen Augenbrauen waren borstig und steif und kräftig wie die Wurzelbürsten, die der Bürstenmacher Fuller immer verkauft. Er fragte den Jungen, »Gibst du zu, dass du Brody erschossen hast?« Der Junge sagte mit belegter Stimme seine 4 Lieblingswörter. Oles seufzte und sah mich an. Ich sagte, »Er muss es gar nicht erst zugeben. Ich habe seine Pistole.« Oles sagte, »Ich wünsche zum Heiland, ich bekäme jedes Mal einen Dollar, wenn mir das einer sagt. Was ist daran so komisch?« »Es ist überhaupt nicht komisch«, sagte ich. »Na, das ist immerhin etwas«, sagte Oles. Er wandte sich ab. »Ich habe Wild angerufen. Wir fahren jetzt rüber zu ihm und nehmen diesen Strizi gleich mit. Er kann mit mir fahren und Sie folgen mir nach für den Fall, dass er mir ins Gesicht zu treten versucht. Wie gefällt Ihnen das, was im Schlafzimmer liegt?« »Gut gefällt's mir«, sagte Oles. »Ich bin irgendwie froh, dass der kleine Taylor über den Pier gegangen ist. Ich hätte ihm ungern ins Totenhaus verholfen, nur weil er dieses Stinktier weggeputzt hat.« Ich ging zurück ins kleine Schlafzimmer und blies die schwarzen Kerzen aus und ließ sie blaken. Als ich wieder ins Wohnzimmer trat, hatte Oles den Jungen auf die Füße gestellt. Der Junge stierte ihn an mit scharfen, schwarzen Augen in einem Gesicht, das so hart und weiß war wie kalter Hammeltalg. »Gehen wir«, sagte Oles und nahm ihn bei den Armen, als ekelte er sich, ihn anzurühren. Ich machte die Lampen aus und ging hinter den beiden her aus dem Haus. Wir stiegen in unsere Wagen und ich folgte Oles Rücklichtpaar die langen Hügelwindungen hinab. Ich hoffte, dass dies mein letzter Trip nach Laverne Terrace gewesen war. Taggart Wild, der Distriktsanwalt, wohnte Ecke Forth und Lafayette Park in einem weißen Fachwerkhaus von der Größe eines Straßenbahndepots mit einem roten Sandsteinportal an der einen Seite und ein paar Morgen sanftwelligen Rasens nach vorn. Es war eins jener soliden, altmodischen Häuser, die man schickerweise mit allem Drum und Dran in eine neue Umgebung versetzt hatte, als die Stadt sich nach Westen ausdehnte. Wild entstammte einer alten Familie aus Los Angeles und war wahrscheinlich in diesem Haus geboren worden, als es noch an der West Adams oder Figueroa oder am St. James Park stand. Es standen schon 2 Wagen auf der Auffahrt, eine große Privatlimousine und ein Polizeiauto mit uniformiertem Fahrer, der rauchend am hinteren Kotflügel lehnte und den Mond bewunderte. Oles ging hinüber und sprach mit ihm, und der Fahrer sah hinein zu dem Jungen in Oles Wagen. Wir gingen zum Haus hinauf und klingelten. Ein glatthaariger, blonder Mann öffnete die Tür und führte uns durch die Halle und einen riesigen, tiefer liegenden Wohnraum voll schwerer, dunkler Möbel in eine weitere Halle am anderen Ende. Er klopfte an eine Tür und trat ein, hielt dann die Tür weit auf und wir gingen in ein getäfeltes Arbeitszimmer mit einer offenen Glastür in der Rückwand und dem Ausblick auf einen dunklen Garten mit geheimnisvollen Bäumen. Ein Duft von feuchter Erde und Blumen drang durchs Fenster herein. An den Wänden hingen große, dunkle Ölbilder. Es waren Sessel da und Bücher und der Geruch von guten Zigarren, der sich mit dem der Erde und der Blumen mischte. Taggart Wild saß hinter einem Schreibtisch. Ein rundlicher Mann mittleren Alters mit klaren, blassen Augen, die einen freundlichen Ausdruck hinkriegten, ohne überhaupt einen Ausdruck zu haben. Er hatte eine Tasse schwarzen Kaffee vor sich stehen und hielt eine dünne, gefleckte Zigarre zwischen den sauberen, behutsamen Fingern seiner linken Hand. Ein zweiter Mann saß an der Ecke des Schreibtisches in einem blauen Ledersessel mit kalten Augen und einem Adlergesicht, dürr wie ein Rechen und hart wie ein Leihhausbesitzer. Sein gepflegtes, sauberes Gesicht sah aus, als wäre es innerhalb der letzten Stunde rasiert worden. Er trug einen gut gebügelten braunen Anzug und eine schwarze Perle in seiner Krawatte. Er hatte die langen, nervösen Finger eines Mannes von fixer Denkart. Er sah aus, als sei er klar zum Gefecht. Oles zog einen Stuhl heran und setzte sich und sagte, »Name Cronjacker.« »Dies hier ist Phil Marlowe, ein Privatdetektiv im Schlamassel.« Oles grinste. Cronjacker sah mich an, ohne zu nicken. Er betrachtete mich, als ob ich eine Fotografie wäre. Dann nickte sein Kinn ein knappes Stückchen. Wild sagte, »Setzen Sie sich, Marlowe. Ich will versuchen, Captain Cronjacker bei Laune zu halten, aber Sie wissen ja, wie es ist. Wir leben jetzt in einer großen Stadt.« Ich setzte mich und steckte mir eine Zigarette an. Oles sah auf Cronjacker und fragte, »Was haben Sie über den Randall Place-Mord rausgekriegt?« Das Adlergesicht zog an einem seiner Finger, bis der Knöchel knackte. Er sprach, ohne aufzusehen. »Ein Steifer mit 2 Kugeln drin. Zwei Kanonen, die nicht abgefeuert wurden. Unten auf der Straße haben wir eine Blondine geschnappt, als sie in einem Wagen los wollte, der ihr nicht gehörte. Ihre stand gleich daneben, das gleiche Modell. Sie tat so hysterisch, dass die Jungs sie mitgenommen haben. Sie hat ausgespuckt. Sie war dabei, als es diesen Brody erwischt hat. Den Mörder will sie nicht gesehen haben.
»Ist das alles?«, fragte Holz. Kronjacker zog ein wenig die Augenbrauen hoch.
»Ist ihr erst vor einer Stunde passiert? Was erwarten Sie? Einen ganzen Film mit dem Mordhergang drauf?«
»Vielleicht eine Beschreibung des Mörders«, sagte Holz.
»Ein großer Kerl in Lederweste, wenn Sie das eine Beschreibung nennen wollen.«
»Er sitzt draußen in meinem Schlitten«, sagte Holz, »mit Handschellen. Marlow hat ihn für Sie kassiert. Hier ist seine Kanone.«
Holz zog die Automatik des Jungen aus der Tasche und legte sie auf die Ecke von Wiles Schreibtisch. Kronjacker betrachtete die Pistole, griff aber nicht danach.
Wild lachte in sich hinein. Er saß zurückgelehnt und paffte seine gefleckte Zigarre, ohne sie aus dem Mund zu lassen. Er beugte sich vorwärts und nahm ein Schlückchen aus seiner Kaffeetasse. Er zog ein seidenes Taschentuch aus der Brusttasche seiner Smokingjacke und betupfte seine Lippen damit und steckte es wieder ein.
»Da sind noch ein paar Leichen im Spiel«, sagte Olds und kniff in die weiche Haut an seinem Kinn. Kronjacker wurde sichtlich steif. Seine mürrischen Augen wurden stahlharte Lichter. Olds sagte, »Sie haben sicher von dem Wagen gehört, den Sie heute Morgen am Pier von Lido aus dem Pazifik gefischt haben, mit einem Toten drin.«
Kronjacker sagte, »Nein.«
Er behielt seine böse Miene.
»Der Tote im Wagen war Chauffeur bei einer reichen Familie«, sagte Olds. »Die Familie ist wegen der einen Tochter erpresst worden. Mr. Wild hat Marlow der Familie empfohlen, durch mich. Marlow hat dabei Kopf und Kragen riskiert.«
»So private Schnüffler mag ich besonders, die in Mordfällen Kopf und Kragen riskieren«, sagte Kronjacker. »Sie braucht mir deshalb gar nicht so gottverdammt zimperlich zu kommen.«
»Nö«, sagte Olds, »so gottverdammt zimperlich brauche ich Ihnen nicht zu kommen damit. Aber ich habe eben nur so gottverdammt selten die Gelegenheit, vor einem Stadtbullen die Zimperliese zu spielen. Meistens muss ich euch nämlich immer sagen, wohin ihr die Füße setzen müsst, wenn ihr euch nicht die Haxen brechen wollt.«
Kronjacker wurde um die Flügel seiner scharfen Nase ganz weiß. Sein Atem machte einen sanften Zischer durch den stillen Raum. Er sagte sehr ruhig, »Meinen Männern brauchen Sie bestimmt nicht zu sagen, wo Sie Ihre Füße hinsetzen sollen, Sie Klugschnacker.«
»Das ist noch nicht raus«, sagte Olds. »Dieser Chauffeur, der, wie gesagt, bei Lido abgesoffen ist, hat letzte Nacht in Ihrem Revier nämlich einen umgelegt. Einen gewissen Geiger, der an Hollywood Boulevard einen Laden mit Schweinebüchern betrieben hat. Geiger hat mit dem Strizi zusammengelebt, den ich draußen im Wagen sitzen habe. Ich will sagen, er lebte mit ihm zusammen, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Kronjacker starrte ihn jetzt fest an. »Das hört sich an, als würde da noch eine dreckige Affäre draus«, sagte er.
»Nach meinen Erfahrungen sind das Polizeiaffären meistens«, grummelte Olds und wandte sich mit seinen borstigen Augenbrauen mir zu. »Sie sind auf Sendung, Marlow. Lassen Sie ihn was hören.«
Ich ließ ihn was hören. Ich ließ zwei Dinge aus und wusste im Moment selbst nicht genau, warum ich eins davon ausließ. Ich ließ Carmens Besuch in Brodys Wohnung aus und Eddie Mars Besuch bei Geiger am Nachmittag. Das Übrige erzählte ich so, wie es passiert war. Kronjacker wandte kein einziges Mal seine Augen von meinem Gesicht und sein eigenes zeigte keinerlei Ausdruck, solange ich sprach. Als ich fertig war, blieb er eine lange Minute vollkommen stumm. Auch Wild war stumm, während er seinen Kaffee nippt und lässig seine gefleckte Zigarre paffte. Olds fixierte einen seiner Daumen. Kronjacker lehnte sich langsam in seinen Sessel zurück und kreuzte einen Fuß über sein Knie und rieb den Knöchel mit seiner dünnen, nervösen Hand. Sein hageres Gesicht war finster verzogen. Er sagte mit eisiger Höflichkeit, »Sie haben demnach nichts weiter getan, als einen Mord nicht gemeldet, der letzte Nacht passiert ist, und sind dann den ganzen Tag herumgefuchst, sodass Geigers Bubi heute Abend einen weiteren Mord begehen konnte.«
»Das ist alles«, sagte ich. »Ich war ziemlich im Druck. Wahrscheinlich war es falsch, aber ich wollte meinen Klienten schützen und hatte keinen Grund zur Annahme, dass der junge Brody umballern würde.«
»Derlei Annahmen sind Sache der Polizei, Marlow. Wenn Geigers Tod letzte Nacht gemeldet worden wäre, hätten die Bücher nie aus dem Laden in Brodys Wohnung gebracht werden können. Der Junge wäre nicht auf Brody gestoßen und hätte ihn nicht umgelegt. Schön. Brodys Tage waren gezählt. Das sind sie bei der Sorte allemal. Aber ein Leben ist ein Leben.«
»Stimmt«, sagte ich. »Erzählen Sie das ruhig Ihren Bullen, wenn Sie das nächste Mal einen aufgeschreckten kleinen Gauner abknallen, während er mit einem geklauten Ersatzreifen die Kurve zu kratzen versucht.«
Wild schlug mit beiden Händen ziemlich heftig auf den Tisch. »Das reicht«, schnauzte er. »Wieso sind Sie eigentlich so sicher, Marlow, dass dieser kleine Taylor Geiger erschossen hat? Selbst wenn die Waffe mit der Geige umgebracht worden ist, bei Taylors Leiche oder sonst wo im Wagen gefunden wurde, ergibt sich daraus immer noch nicht mit Sicherheit, dass er der Mörder war. Die Waffe kann genauso gut unterschoben worden sein. Sagen wir von Brody, dem wirklichen Mörder.«
Das ist physisch möglich, sagte ich, aber moralisch nicht. Das wären zu viele der Zufälle und zu viel, was nicht zum Charakter Brodys und dem seines Mädchens und auch nicht zu dem passt, was er vorhatte. Ich habe mich lange mit Brody unterhalten. Er war eine fiese Type, aber nach einem Mörder sah er mir nicht aus. Er besaß 2 Pistolen, trug aber keine davon. Er hat versucht, in Geigers Geschäftchen einzusteigen, über das er natürlich durch das Mädchen Bescheid wusste. Er meinte, er habe Geiger ab und zu beobachtet, um rauszukriegen, ob da nicht ein paar finstere Hintermänner mitmischten. Ich glaube ihm. Wenn Sie denken, dass er Geiger umgebracht hat, um an seine Bücher zu kommen und dann mit dem Nacktfoto abgehauen ist, das Geiger eben erst von Carmen Sternwood gemacht hatte und dann auch noch die Pistole Owen Taylor unterschoben und Taylor bei Lido ins Meer geschubst hat, dann soll mich der Teufel holen, wenn Sie nicht eine Menge zu viel denken. Taylor hatte ein Motiv, rasende Eifersucht und auch die Gelegenheit, Geiger zu töten. Er war ohne Erlaubnis mit einem Wagen von der Familie unterwegs. Er hat Geiger direkt vor den Augen des Mädchens erschossen, was Brody nie getan hätte, selbst wenn er ein Mörder gewesen wäre. Ich wüsste keinen Menschen, der aus purem Geschäftsinteresse an Geiger so etwas getan hätte. Aber Taylor war dazu fähig. Die Sache mit dem Nacktfoto war genau das, was ihn so weit gebracht hat. Wyatt gluckste und sah aus den Augenwinkeln zu Kronjacker hinüber. Kronjacker räusperte sich mit einem Grunzer. Wyatt fragte, »Was ist mit der Geschichte von der versteckten Leiche? Ich sehe da keinen Sinn drin.« Ich sagte, »Der Kleine hat es uns nicht erzählt, aber er muss es wohl gewesen sein. Brody wäre nicht ins Haus gegangen, nachdem Geiger erschossen worden war. Der Junge ist sicher heimgekommen, während ich Carmen wegbrachte. So wie er veranlagt ist, hatte er natürlich Angst vor der Polizei und vermutlich hielt er es für eine gute Idee, die Leiche erst einmal zu verstecken, bis er seine Sachen aus dem Haus geschafft hatte. Nach den Spuren auf dem Teppich zu urteilen, hat der Geiger aus der Haustür gezerrt und höchstwahrscheinlich in die Garage gebracht. Dann hat er seine 7 Sachen zusammengelesen und fortgeschafft. Und dann später irgendwann in der Nacht, bevor die Leiche ganz steif war, hat er Gewissensbisse bekommen und sich gedacht, dass er seinen toten Freund nicht sehr nett behandelt habe. Also ist er zurückgekommen und hat ihn auf dem Bett aufgebahrt. Natürlich sind das nur Vermutungen. Wyatt nickte. Und heute Morgen geht er dann zum Laden hinunter, als ob nichts vorgefallen wäre und hält die Augen offen. Und als Brody die Bücher abholen lässt, stellt er fest, wo sie hingehen und folgert, dass der, der sie hat, seinen Geiger genau aus diesem Grund umgebracht haben muss. Vielleicht hat er sogar mehr über Brody und das Mädchen gewusst, als sie sich träumen ließen. Was meinen Sie, Olds? Olds sagte, das wird sich herausstellen. Aber Kronjacker wird das auch nicht weiterhelfen. Was ihn wurmt, das ist, dass dies alles schon letzte Nacht passiert ist und er erst jetzt Wind davon bekommt. Kronjacker sagte säuerlich, ich glaube, mit diesem Aspekt werde ich mich auch noch beschäftigen. Er sah mich scharf an und sah sofort wieder weg. Wyatt schwenkte seine Zigarre und sagte, zeigen Sie mal das Beweismaterial, Marlowe. Ich leerte meine Taschen und legte meine Ausbeute auf den Tisch. Die 3 Wechsel und Geigers Karte an General Sternwood kamen ins Fotos und das blaue Notizbuch mit der Liste von Codenamen und Adressen. Geigers Schlüssel hatte ich bereits Ohls gegeben. Wyatt sah sich an, was ich ihm hinlegte, und paffte gemächlich seine Zigarre. Ohl steckte sich eins seiner eigenen Zigarrchen an und blies friedlich Rauch zur Decke hinauf. Kronjacker lehnte sich über den Schreibtisch und betrachtete, was ich Wyatt gegeben hatte. Wyatt klopfte auf die 3 Wechsel mit Carmens Unterschrift und sagte, ich nehme an, das waren nur Versuchsballons. Wenn General Sternwood gezahlt hätte, dann nur aus Furcht vor Schlimmerem. Dann hätte nämlich Geiger die Schrauben erst angezogen. Haben Sie eine Ahnung, wovor er Angst hatte? Er sah mich an. Ich schüttelte den Kopf. Ist Ihre Geschichte vollständig, mit allen wesentlichen Details? Ich habe ein paar persönliche Dinge ausgelassen und Sie sollen auch draußen bleiben, Mr. Wyatt. Kronjacker sagte, ha, und grunzte mit Gefühl. Warum? Fragte Wyatt ruhig. Weil mein Klient ein Recht darauf hat, bis zum Schwurgericht hinauf. Ich bin als Privatdetektiv zugelassen. Ich finde, das Wort privat hat eine gewisse Bedeutung. Das Revier Hollywood hat 2 Mordfälle an der Hand. Beide sind gelöst. Sie haben die beiden Mörder, sie haben in beiden Fällen das Motiv und die Mordwaffe. Die Erpressungsgeschichte muss vertuscht werden, soweit es die Namen der Beteiligten betrifft. Warum? Fragte Wyatt wieder. Das geht schon in Ordnung, sagte Kronjacker trocken. Wer wird denn so einem genialen Schnüffler die Schau stehlen? Ich sagte, ich will Ihnen mal was zeigen. Ich stand auf und ging aus dem Haus zu meinem Wagen und holte das Buch von Geigers Laden heraus. Der uniformierte Polizeifahrer stand neben Olds Wagen. Der Junge saß drin, seitwärts in die Ecke zurückgelehnt. Hat er was gesagt? Fragte ich. Er hat mir was angeboten, sagte der Polyp und spuckte. Ich hab's überhört. Ich ging zurück ins Haus, legte das Buch auf Wilds Schreibtisch und packte es aus. Kronjäger telefonierte gerade am Ende des Schreibtisches. Er legte auf und setzte sich, als ich eintrat. Wild durchblätterte das Buch mit hölzernem Gesicht, klappte es zu und schob es Kronjäger hin. Kronjäger öffnete es, sah sich ein oder zwei Seiten an, machte es schnell wieder zu. Auf seinem Backenknochen erschienen zwei rote Flecke von der Größe eines halben Dollars. Ich sagte, sehen Sie sich mal die gestempelten Daten auf dem Vorsatzblatt an. Kronjäger machte das Buch wieder auf und sah sie sich an. Na, und? Wenn nötig, sagte ich, werde ich unter Eid aussagen, dass dieses Buch aus Geigers Laden stammt. Agnes, die Blondine, wird bezeugen, was für eine Art Laden das ist. Es ist ganz offensichtlich für jeden, der Augen hat, dass der Laden nur als Fassade für irgendwas dient. Aber die Hollywooder Polizei hat zugelassen, dass er betrieben wurde. Sie wird ihre Gründe dafür haben. Ich darf wohl annehmen, dass das Schwurgericht gern wissen möchte, was das für Gründe sind. Wild grinste. Er sagte, Schwurgerichte stellen bisweilen so peinliche Fragen, als könnten sie so endlich herauskriegen, warum nur unsere Städte so und nicht anders verwaltet werden. Kronjäger erhob sich jäh und setzte seinen Hut auf. Ich bin hier einer gegen drei, bellte er. Ich bin bei der Mordkommission. Wenn dieser Geiger mit unanständiger Literatur zu tun hatte, so ist das nicht mein Bier. Ich bin aber bereit zuzugeben, dass meiner Abteilung wenig daran gelegen ist, dass diese Wäsche in den Zeitungen gewaschen wird. Was wollt ihr Heinis eigentlich von mir? Wild sah Olds an. Olds sagte gelassen, ich will Ihnen einen Gefangenen überstellen. Gehen wir. Er stand auf. Kronjäger blickte ihn verbissen an und stelzte aus dem Raum. Olds ging ihm nach. Die Tür schloss sich hinter ihnen. Wild trommelte mit den Fingern auf dem Tisch und starrte mich mit seinen klaren blauen Augen an. Sie begreifen ja wohl, wie einem Polizisten bei solchen Schummeleien zumute ist, sagte er. Sie werden über alles Ihre Aussagen zu Protokoll geben müssen, wenigstens für die Akten. Vielleicht ist es möglich, die beiden Morde voneinander zu trennen und in beiden Fällen den Namen von General Sternwood herauszuhalten. Wissen Sie eigentlich, warum ich Ihnen nicht das Ohr abreiße? Nein, ich war darauf gefasst, dass Sie mir beide abreißen. Was bekommen Sie für das Ganze? $25 pro Tag plus Spesen. Das wären bis jetzt $50 und ein bisschen Benzin. So ungefähr. Er legte den Kopf auf die Seite und rieb den Rücken seines linken kleinen Fingers die untere Kante seines Kinns entlang. Und für diesen Betrag wollen Sie sich mit der halben Polizeimacht in diesem Lande anlegen? Gefällt mir ja selbst nicht, sagte ich. Aber was zum Teufel soll ich machen? Ich habe einen Fall übernommen. Ich lebe von dem, was ich zu bieten habe, an dem bisschen Mumm und Grips, das Gott der Herr mir gab, und am guten Willen mich herumschubsen zu lassen, um einen Klienten zu schützen. Es ist schon gegen mein Prinzip, so viel zu erzählen, wie ich heute Abend erzählt habe, ohne vorher dem General zu fragen. Und was das Vertuschen betrifft, so kenne ich mich in der Polizeipraxis aus, wie Sie wissen. Sowas gibt's in jeder großen Stadt wie Sand am Meer. Die Bullen tun immer sehr großspurig und pathetisch, wenn einer von ihnen was verbergen will, aber sie selbst machen die gleichen Mätzchen jeden zweiten Tag, um ihren Freunden einen Gefallen zu tun oder sonst jemandem, der Einfluss hat. Und ich bin noch nicht fertig. Ich arbeite noch an dem Fall. Ich würde das Gleiche nochmal tun, wenn ich müsste. Es sei denn, Kronjäger entzieht Ihnen die Lizenz, grinste Wild. Sie haben gesagt, dass Sie ein paar persönliche Dinge für sich behalten. Von welcher Bedeutung? Ich arbeite noch an dem Fall, sagte ich und blickte ihm gerade in die Augen. Wild lächelte mich an. Er hatte das franke, dreiste Lächeln eines Iren. Ich will Ihnen mal was erzählen, Sohnemann. Mein Vater war ein guter Freund vom alten Sternwood. Ich habe alles getan, soweit es mein Amt zulässt, und vielleicht noch ein bisschen mehr, um dem alten Herrn Kummer zu ersparen. Aber auf die Dauer ist das nicht zu machen. Diese beiden Mädchen von ihm geraten noch todsicher in einen Schlamassel, der sich dann nicht mehr verschweigen lässt. Besonders die kleine blonde Göre. Sie dürfen einfach nicht frei umherlaufen. Diesen Vorwurf kann ich dem alten Herrn nicht ersparen. Vermutlich hat er keine Ahnung, wie es in der heutigen Welt zugeht. Und dann ist dann noch etwas, das Sie wissen sollten, solange wir von Mann zu Mann reden und ich Sie nicht anbelfern muss. Ich setze $1 gegen einen kanadischen Nickel, dass der General Angst hat, sein Schwiegersohn, der Ex-Schnapshändler, sei irgendwie in die Sache verwickelt und nun hofft, Sie fänden heraus, dass er es nicht ist. Was halten Sie davon? Was ich über Regen gehört habe, klingt mir nicht nach Erpresser. Er hat in einem warmen Nest gesessen und ist doch wieder abgeschwirrt. Wild schniefte. Wie warm das Nest war, können weder Sie noch ich beurteilen. Wenn er eine gewisse Sorte Mann war, dürfte es nicht so sehr warm gewesen sein. Hat der General Ihnen gesagt, dass er Regan sucht? Er sagte mir, dass er gern wüsste, wo Regan ist und ob es ihm gut geht. Er mochte Regan und war gekränkt über die Art, wie er sich davon gemacht hat, ohne dem alten Herrn Lebewohl zu sagen. Wilde lehnte sich zurück und runzelte die Stirn. »Ich verstehe«, sagte er mit veränderter Stimme. Seine Hand sortierte die Sachen auf dem Schreibtisch, sie legte Geigers blaues Notizbuch beiseite und schob das andere Beweismaterial zu mir herüber. »Das können Sie wieder an sich nehmen«, sagte er. »Ich habe keine weitere Verwendung dafür.«
Er sitzt in der Stardust Bar, hält ein Glas Old Finch in der Hand und sieht zu, wie die untergehende Sonne die Skyscraper der Megacity in blutige Nadeln verwandelt.
Ich bin Timothy Truckle, aber alle sagen Tiny zu mir.
Er liebt die Dekadenz, den Whisky und superreiche Auftraggeber.
Man bedroht ihr Leben, nicht wahr, Mr. Dumont?
Leute in meiner Position sollten immer damit rechnen.
Aber nichts liebt er mehr als ein unlösbares Rätsel.
Ja, was muss ich Ihnen bieten, damit Sie mir verraten, wo sich die Mumie aufhält?
Er ist wieder da, Meisterdetektiv Timothy Truckle. Jetzt mit neuen Folgen in der ARD-Audiothek.